Eigentlich war es so, ich wollte Burritos machen. Der Matthias wollte damals keine Burritos machen, deswegen haben wir uns auf Raps geeinigt.
Leid, halt's zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Grüß euch. Episode 2 der Rapster-Trilogie. In Raption. Die drei Jungs mit den saftigen Raps und dem trockenen Humor, Matthias, Marco und David, erzählen uns heute, ja, was denn Rapsters ist, was Raps sind und ja, wie sich ihr Unternehmen mit den Foodtrucks entwickelt hat. Möge der Saft mit euch sein.
Keine Ahnung, falsche Bestellung wird gemacht, ihr portioniert was falsch, das ist wirklich, ihr bekommt keinen Ärger von uns. Macht das Essen neu, fragt den Kunden, was er will, schenkt ihm irgendwas, meinetwegen, es ist viel wichtiger, dass der Kunde zufrieden nach Hause geht, als dass ihr jetzt irgendeinen Fehler vertuscht oder sonst was.
Ja. Fehler kann man machen bei der Arbeit und jetzt wollen wir ein bisschen darüber reden, was ihr eigentlich arbeitet und eure Mitarbeiter. Bianca, du wolltest vorher die Frage schon einleiten.
Ich habe so toll dieses Bild gezeichnet. Ja. Nein, weil ich es auch die ganze Zeit irgendwie im Kopf habe. Ich meine, ich kenne den David, seitdem wir Teenager sind und ich habe...
klein wart.
Als, ja, ich hab, ja, bin immer noch klein. Wurscht. In der Küche von Matthias nach... Davids wilden studentischen Sommerferien und 7 Tage an irgendwelchen Raps-Starts gedüftelt. Und dann?
Ja. Was dann passiert? Dann war halt unser erstes Event. Ich habe den Foodtruck aus Deutschland abgeholt.
Ja, abgeholt. Ihr habt den erst einmal suchen müssen, oder?
Man muss ja vielleicht sagen,
da drauf kommen.
Ja. Also, da muss ich so sagen, weil das ist zumindest, ist es, glaube ich, einer meiner oder unserer schönsten Tage der Geschichte. Also, glaube ich, würde ich auch weiterhin so sagen. Wir haben wir haben halt eben gewusst, okay, ein neues Fahrzeug ist nicht unrealistisch. Die Behörden waren nach wie vor, es war nicht ganz klar, darf man das, was wir da gerade machen wollen. Also, müssen irgendwie Lean anfangen, das heißt, kaufen uns ein gebrauchtes Fahrzeug aus Deutschland, ein Bäckerfahrzeug und bauen das um.
Und Lean heißt was?
Lean, was heißt schlank? Also schlank, also halt einfach ja. Mit wenig Budget, das was uns die Eltern halt oder die Mamas geben, damit mussten wir zurechtkommen.
Ja. Aber warum überhaupt Foodtrucks? Warum nicht
in einem Geschäft? Na, weil wir innovativ sein wollten. Alles,
was neu ist. Man müsste eigentlich, wir sind eine Spur zu weit in der Geschichte vorne, weil es hat ja eigentlich vor 2013 begonnen, weil dieser Kurs, von dem ich gesprochen habe, wo wir diesen gesunden Lieferservice eingereicht haben, das war 2011.
Ah, da fördert uns ein bisschen was, ja.
Genau, ja, und dann haben wir dort Abschlusspräsentation gehalten und die haben uns halt komplett zerlegt. Also die Mentoren und Experten und so weiter haben gesagt so, hey Burschen, ihr könnt es nicht kochen, habt keine Gastroerfahrung, gar nichts und ihr wollt jetzt einen gesunden Lieferservice machen.
Ich kann mich noch erinnern, weil das war unser erstes Mal mit Feedback umgehen. Da hat uns der uns Feedback gegeben hat, hat gesagt, ja, gesundes Essen aus dem Automaten, so ein Blödsinn. Also er ist Italiener und nur seine Großmutter kocht gesund. Dann war meine erste Reaktion, dass ich seine Großmutter im Automaten sperre, weil ich so wütend war. Ich dachte, mich interessiert das nicht, was du gerade sagst. Und wir haben aber dann trotzdem einen Spaziergang gemacht und haben also schon das Feedback auch sacken lassen. Das war deswegen eben so damals, wie wir mit Feedback umgegangen sind, wie wir heute mit Feedback umgehen.
Oder Matthias da wieder eine Spur, eine Schritt weiter gegangen ist.
Naja, die extra Meile war das
nein, da, oder? Wir waren ja quasi beim gesunden Lieferservice erstes Mal zerlegt worden und gesagt, okay, wir müssen das Konzept adaptieren. Das Feedback war nicht gut. Ja. Dann haben wir 2-3 Monate später, waren wir dann beim Gründen-Event, wo dann das passiert ist, haben wir das Feedback eingearbeitet und gesagt, wir machen jetzt kein Lieferservice.
Wir sperren die Oma hin.
Genau, wir sperren die Oma in Automaten. Na. Wir haben gesagt, wir machen jetzt schon einen gesunden Lieferservice, weil da hätten wir quasi sehr viel Erfahrung oder beziehungsweise auch eine Küche bauen müssen und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt was ganz anderes, wir machen gesundes Essen aus dem Automaten quasi. Das war so die Idee dann, haben das dort vorgestellt und dann kam das Feedback, was der Matthias gerade erzählt hat. Und danach haben wir dann gelernt, das ist alles irgendwie komplett unrealistisch, was wir da vorhaben und haben halt drüber nachgedacht, so okay, wie können wir jetzt wirklich zu einem Produkt kommen, das wir anfangen können. Und dann war die Idee vom Foodtruck war dann eigentlich erstens einmal, weil es ihn nicht gibt. Also es war halt sowas, eine Chance, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber auch, weil es günstiger war, als ein Restaurant zu eröffnen. Also wir konnten dann halt mit unseren begrenzten Mitteln relativ schnell beginnen. Und so ist das Ganze in Bewegung gekommen. Dann haben wir halt endlich einen Koch gesucht, das war damals noch nicht der David, da haben wir den Jan kennengelernt und mit ihm haben wir die ersten Events gemacht und haben damals am Feschmarkt hatten wir, werden uns beim Bauhaus so aus Holz einen Foodtruck rausgeschnitzt und haben dann so einen Fake-Foodtruck gebaut und haben dann bei diesen Events dann unsere Raps verkauft.
Weil keiner gewusst hat, was wir haben Foodtruck erzählt und keiner hat es verstanden.
Ja, und dann haben wir halt gesagt, irgendwann werden wir unseren Foodtruck kaufen und wir machen halt jetzt diese ersten Tests und haben dann auch bei Firmen, die wir über die WU kennengelernt haben, so kostenlose Caterings gemacht gegen Feedback und haben so diese ersten Schritte gemacht und haben gelernt, was es heißt, 100 Portionen zu verkaufen. Weil im Businessplan schreibt sich das halt leicht rein, aber wenn du keine Ahnung hast, wie das dann wirklich abläuft, dann so haben wir das halt dann gelernt und dann kam halt die Kurier-Gründer-Challenge, die haben wir dann gewonnen und das war dann, wo wir vorher darüber geredet haben, wo wir den David kennengelernt haben bei der Food Revolution.
Aber vielleicht auch noch nicht, eigentlich vor der Kurier-Gründer-Challenge, jetzt gehe ich wieder zurück, haben wir eigentlich aufhören wollen, muss man ganz ehrlich sagen.
Das stimmt, ja.
Vor der Kurier-Gründer-Challenge haben wir gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, was wir da machen. Damals hatten wir keinen Koch mehr. Wir haben wenig Portionen verkauft. So für 200 Portionen haben wir halt so 5 Tage Tag und Nacht produzieren müssen. Ja. Bei mir zu Hause, es war halt, also wir haben überhaupt keinen Sinn mehr
drin. Ihr habt bei dir daheim produziert, in der Küche.
Ja. Inoffiziell, ja.
Inoffiziell, ja. Und habt ihr einfach Catering gemacht am Anfang, oder? Also aus dem Lieferservice ist dann mehr oder weniger, wir machen ein Catering und liefern das.
Also das war schon Foodtruck war die Idee, aber wir haben halt quasi noch schon Foodtruck gehabt.
Habt ihr einen gebastelt?
Deswegen haben wir einen gebastelt und waren dann so beim Feschmarkt und Salon Jardin, das war so ein... Das war im Modeschule Hetzendorf, glaube ich, so ein Designfest auch. Und das war so das letzte Event vor der richtigen Gründung. Und wir haben auch nach dem Event eigentlich gesagt, wir hören auf, haben aber uns beworben für die Kurier-Gründer-Challenge, also ein paar Monate vorher, haben eigentlich gesagt, okay, wir haben eigentlich keinen Bock mehr, dass das irgendwie nicht so funktioniert, wie wir wollen und das ist aus. Aber dann kam in die Nachricht, Kurier-Gründer-Challenge, wir haben gewonnen. Und auf einmal Media Coverage für ein Jahr und so weiter. Und dann war auch die Food Revolution, wo wir auch ein Video drehen lassen haben. Und dieses Video hat dann auf einmal über Umwege der Jamie Oliver vor Augen bekommen. Der hat das super cool gefunden. Auf einmal haben wir die Einladung bekommen nach Berlin zu ihm auf ein persönliches Dinner.
Das war dieser Tag, das war derselbe Tag, wo wir den Foodtruck abgeholt haben, wo er fertig foliert war. Und genau an diesem Tag kriege ich den Anruf vom DK-Verlag damals, der die Jamie Oliver Bücher rausgebracht hat. Wir sind eingeladen nach Berlin, um Jamie Oliver kennenzulernen beim persönlichen Dinner und damals bei Tim Raue in seinem Lokal zu essen und uns zu unterhalten. Und das war...
Ja, und auf einmal war so, okay. Boah, jetzt machen wir ernst und so weiter. Und dann sind wir nach Deutschland gefahren, das Fahrzeug gekauft, folieren lassen, dann kam die Stelle mit dem David, wo wir den David gebeten haben, er soll bitte die Rezepte machen, weil das war dann, also wir haben keine Köche in der Zeit gefunden, während der Truck quasi umgebaut worden ist. Ja. Und dann irgendwann war die Zeit zu knapp, es war dann schon irgendwann September oder so und ich glaube, 13. Oktober hast du gesagt, war der erste Verkaufstag, das heißt, das war schon alles sehr knapp und dann den David, bitte mach uns die Rezepte und dann kam eben das erste Event und wir haben uns gedacht, okay, wir haben es geschafft. Erster Foodtruck in Österreich, jetzt rennen uns die Bude ein. Ja. Und das war überhaupt nicht so. Also es hat wirklich niemand interessiert, dass der Truck ist. Eine der ersten Fragen war, ob wir Würstel auch verkaufen.
Ja. Ich muss trotzdem...
Gibt es da Pommes?
Meine Lieblings... Also der Reality-Check, einer der ersten Kunden, wir haben damals Brownies verkauft, noch nicht die jetzt sind. Und der Kunde kommt halt und fragt, ob die eh nicht zu trocken sind, weil Brownies sind so oft zu trocken. Und sagt, wenn sie zu trocken sind, gibt es das Geld natürlich zurück. Und er geht halt, 2 Minuten später kommt er wieder, möchte es zurückgeben und wir, okay, ist er zu trocken? So, nein, aber zu schokoladig.
Oder Brownie.
Ja, und du stehst halt da und denkst, wo sind wir hier gelandet? Und eben mit all dieser Euphorie und dann kommen solche Kunden und du weißt, okay, jetzt ist halt wirklich Reality-Check und es funktioniert gar nicht. Und ich glaube, das war eben dieses stümperhafte Arbeiten von uns am Anfang, dass wir uns gedacht haben, wir fanden es geil, Foodtruck, boah, nur in Amerika, auf das hat jeder gewartet. Aber haben überhaupt nicht eigentlich den Markt uns kurz angeschaut, wen interessiert das wirklich? Also, und ich glaube, wir haben halt so Pseudo-Umfragen gemacht mit Leuten. Und da muss man auch dazu sagen, dass wir relativ schnell erkannt haben, dass Leute, wenn es um Emotionales wie Essen geht, sehr gerne lügen. Also natürlich nur gesund, jeden Tag. Na, und jeden Tag was Neues und wenig Fleisch und das und das.
Du antwortest halt wie alle erwünscht, wie du dein persönliches Ideal vorstellst. Ja. Das sind keine Pseudo-Umfragen, das war schon seriöse Umfragen. Wenn die haben wirklich stattgefunden.
Ja, aber es hat halt, wir haben halt das falsche Conclusio draus.
Ja. Und dass wir in Realität haben wir einfach geglaubt, dass durch den Foodtruck alleine schon quasi so viel Aufmerksamkeit und Interesse erzeugt wird. Mhm. Aber in Realität, wurscht, was du in der Gastro machst, du bist Gastronomie, ob du jetzt ein Imbiss bist oder ein Restaurant, du hast so viel Konkurrenz und das haben wir nicht verstanden. Meine, jetzt haben wir ein viel besseres Verständnis von der Branche, aber damals haben wir geglaubt, es reicht einfach quasi einen Foodtruck zu haben und dann rennen es da eh schon die Bude ein, mehr oder weniger.
Wir dachten auch, dass wir die Standorte kriegen, muss man dazu sagen. Wir haben, das stimmt, wir haben 2013 im Oktober angefangen und hatten einen Standort pro Woche in Niederösterreich und das war natürlich
eher. Was war euer Konzept damals? Also jetzt nochmal kurz, Kurier-Challenge habt ihr eigentlich mit einem Foodtruck-Konzept gewonnen, ohne Foodtruck, was finde ich grandios, ja. Also gebt nicht auf, ja. Also alle Gründer, die jetzt da draußen sind, man braucht nicht alles gleich am Anfang,
scheinbar. Ja, wir haben den Holztruck noch immer, falls wir zurück müssen zu der Zeit.
Es gibt auch sehr selten Kunden, die uns aus dieser Zeit kennen, die sagen, ich möchte diesen Truck bei meinem Catering haben. Ich möchte, dass ich das mitbringe.
Ah, den gibt's noch.
Ja, ja.
Sehr, sehr schön. Das heißt, ihr habt es dann gegründet. Wo habt ihr, erstens mal, mit wie viel Mittel habt ihr gegründet? Was habt ihr damals am Anfang gehabt? Was habt ihr braucht?
Also wir haben einen Kredit aufgenommen. Ja. In Summe sind wir mit 50.000 davon gekommen, ja.
Ja, also Gründungskapital 50.000, ihr habt euch einen Kredit aufgenommen.
Ja, ja.
Also ihr habt es nicht irgendwie gespielt, eins von euren vielen 17 Sparbücher aufgelöst oder sowas und dann einfach mal
alles eingesteckt, aber der doch über die Hälfte deutlich ist vom Kredit gekommen.
Ja. Also doch ins Risiko gegangen.
Genau, ja, und der Rest war eigentlich selbst finanziert und den Kredit haben wir nur gekriegt, weil halt die Eltern gebürgt haben natürlich.
Und man muss dazu sagen, 50.000 Euro ist trotzdem, würde ich sagen, relativ wenig für Gastronomiekonzept zu öffnen. Ja, also genau. Das ist schon sehr...
Ihr habt ja einen Foodtruck bestellt, gekauft, also einen Truck.
Ja.
Also der Trend ist ja aus Amerika gekommen. Ne? Also der ist ja von Asien, glaube ich, nach Amerika und von Amerika dann nach Europa gekommen. Ihr habt einen Truck gefunden, gekauft, umbauen lassen in Deutschland. Und gleichzeitig habt ihr auch die Produktion dann aufgebaut, weil irgendwann habt ihr dann in einer Küche dann produziert.
Wir waren Untermieter in einer Küche.
Aber es hat noch ein bisschen gedauert.
Ja. Wir haben uns untermieten lassen. Also wir haben nichts in der umgebaut, was Küche oder so betrifft. Ja. Also wir haben wirklich dann uns untermietet in einer Kantine und dort einfach produziert, wenn die nicht produziert haben.
Wo im Prinzip habt ihr da das Herdkonzept vorweggenommen
in einem, einem Prototypen. Das Lustige ist, dass wir bei dem Businessplan für den ersten Kredit haben wir gesagt, wir werden irgendwann eine Gemeinschaftsküche öffnen. Das habe ich halt nur als Floskel quasi reingehaut, damit man ein bisschen eine Vision hat und die Banker
das vielleicht... Das super findet.
Hast das, hast das verschrieben. Und das ist dann halt tatsächlich passiert.
Aber ich finde, auch wenn wir bei dieser Gründergeschichte sind, weil es ja oft heißt, ja, man muss Glück haben und man muss definitiv auch Glück haben, aber man muss dieses Glück auch hart arbeiten, weil der Grund, warum wir in diese Küche gekommen sind, ist, weil wir immer bei den Standorten waren und bei einem Standort war die Kundin, die Schwester von der Turn her und dann waren wir auf einmal im Zentrum eingeladen und durften dort das einmal vortragen und dort hat uns dann wer gesehen und dann sind wir in diese Küche gekommen. Das heißt, natürlich viel Glück, aber man muss halt tun, man muss tun und
also es gab ein Interesse am Foodtruck-Konzept, nicht von den Kunden, aber extrem viel von den Medien. Wir waren ständig in der Zeitung, überall, auch in Deutschland und was weiß ich was. Und
leider nicht wegen am Essen.
Ja, immer wegen Foodtruck und wegen Bürokratie
und David,
wie ist das und so weiter.
Das hat den David immer am meisten, glaube ich, frustriert, weil es immer nur um den Foodtruck ging. Ja. Jeder wollte nur über das reden und über das Essen. Nicht so viele.
Das heißt nicht, dass unser Essen nicht gelobt wird. Also wir sind zum
Glück. Eben damals.
Ja.
Damals ging es halt einfach, Foodtruck gab es nicht.
Und es ist
war
auch
halt,
jetzt so.
Es war halt stimmt. Aber es war halt einfach so absurd, weil es so einfach ist. Man kennt das, jeder hat dann im Urlaub sowas schon mal gesehen. Und es war in Wien einfach nicht möglich, das zu machen, ohne halt einen super aufwendigen Prozess zu starten. Und das hat bei uns auch ein paar Jahre gedauert. Und dann eben ist noch was mit Akku und Selbstversorger, weil Gas nicht geht. Und dieser Prozess hat einfach ewig gedauert. Und ich würde sagen, jetzt seit ein paar Jahren wissen wir, wie es in Wien funktioniert. Aber man muss trotzdem sagen, ich glaube, soweit ich das weiß, sind wir so ziemlich der einzige Foodtruck, der einen öffentlichen Standort genehmigt hat.
Ja, das hat mir, ich habe nämlich im Vorfeld einen Gastronomen gefragt, was würdest denn du die Rapstars fragen? Und sein erstes Ding, und ich glaube, er ist auch ein gescholtenes Kind mit Genehmigungen etc., war, wie schwierig ist es eigentlich in Wien, so einen Standort zu kriegen und zu machen? Und ja, ich habe das von dem ersten Tag an gehabt, die Herausforderung, sage ich mal. Ja. Erzähl es mal ein bisschen, auf was stellt man sich da ein?
Also heute würde ich sagen, es ist gar nicht so schwer, aber das hat halt jahrelang Vorbereitung gebraucht. Ja. Und also, was ich dir jetzt schon mal erzählt habe, es hat angefangen, alles mit diesen Projektsprechtagen, wo wir hingegangen sind, wo halt mehrere Magistratsabteilungen dort sind, wo du Fragen stellen kannst. da hat schon mal angefangen, dass wir keinen Termin bekommen haben, weil wir keine feste Adresse gehabt haben. Also hat schon gesagt, so, na, wo ist Ihre Adresse? Sag ich, na, wir sind mobil, dann kriegen Sie keinen Termin. Dann habe ich gesagt, na gut, Lerchenfelderstraße 4, passt, Termin. Also da sieht man halt wieder diese Wiener Kultur ein bisschen. Ja. Und dann waren wir halt dort und dann haben wir halt Fragen gestellt und sie, na, Foodtruck, na, mobil, na, keine Chance. Und das war dann immer so, dann sind wir wieder zurückgegangen, haben uns die Gesetzestexte angeschaut, sind wieder hingegangen, dann wieder zurück. Und es war immer so ein Hin und Her. Und damals, dann waren wir auch beim Marktamt, der hat uns sowieso gleich gesagt, na, Burschen, das funktioniert nicht mobil, aber stellt euch das vor. Und dann irgendwann war der Punkt, wo gesagt hat, wir dürfen keinen Parkplatz gewerblich nutzen. Und dann war unser Argument, naja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas bestelle zum Essen, der Lieferant, der kommt auch mit dem Auto, nutzt den ja im Prinzip auch gewerblich, weil er stellt sich hin, liefert das Essen aus und bringt es zurück. Und dann haben wir so, ja, da haben sie recht. Na, das ist schwierig, das werden wir so nicht einfach lösen können. Und dann haben wir gesagt, okay, passt. Also es geht offensichtlich irgendwie. Und dann, und das war eben der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ziehen wir es durch. Und dann war wieder ein langer Weg und dann war unsere erste Verhandlung, die war damals im Dritten in St. Marx, also beim, wo der T-Mobile und so weiter ist. Und da wir haben es beantragt, das heißt, so ein Standort, da kommen dann ungefähr 9 Abteilungen, also auch Wirtschaftskammer, Marktamt, Stadtplanung, alle möglichen und jeder kann Einspruch erheben.
Oh Gott.
Und ich habe damals gedacht, okay, also ich habe schon gewusst, Bezirk kommt auch und bin deshalb eine Woche vorher zum Bezirksvorsteher, habe einen Termin gemacht, habe gesagt, schauen, wir sind der Jungunternehmer, wir wollen da was Neues machen. Und dem hat das taugt, Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Und der hat gesagt, ja, na, da unterstützt er uns. Und dann war dieser Verhandlungstag und dann bin ich hingegangen. Ich habe mir gedacht, ich versuche besonders seriös mit so Anzug und dann dachte, dass das besonders gut ausschaut.
Wirklich, du hast mit dem Anzug?
Ja, oder? Oben das Oberteil habe ich mal schön angezogen. Ja, so cool.
Anzug.
Ja, Anzug. und
kurze Hose wahrscheinlich.
Nein, ich wollte besonders professionell wirken. Ja. Und ich bin halt hingekommen und der damals, der das gemacht hat, Herr Nieswohl, der mittlerweile in Pension ist, Gott hab ihn selig, hat damals halt gesagt, ja, der und der und der, die Abteilungen, die kommen nicht, aber es ist eh wurscht, wird eh abgelehnt. Und ich so da, na gut, passt, dann schauen wir mal, was passiert. Und dann ist halt kommen, ja, na, die Verkaufsklappe, die ist 2,10 Meter hoch, die muss 2,20 Meter hoch sein. Ich sag so, na ja, die 10 Zentimeter und da kann man ja was anbringen, dass man das erkennt. Und er, ja, na, so funktioniert das nicht, weil der kann ja blind sein, der sieht das nicht. Ich habe gesagt, ja, eh, aber die 2,10 Meter großen Blinden in St. Marx, glaube ich, können wir ignorieren, eventuell. So, na, der muss ja nicht 2,10 Meter groß sein, der kann ja einen Hut aufhaben. Und dann stehst du echt so da, so, ja, das stimmt, der kann einen Hut aufhaben, aber ich verspreche Ihnen, ich stehe ja persönlich drinnen, ich gehe persönlich raus, helfe demjenigen weiter, gebe ihm noch was zum Essen mit. Und das war wirklich, es war eine Farce. Und dann irgendwann ist der Bezirk eingeschritten und gesagt, na gut, aber jetzt sind wir uns ehrlich, das ist ja lächerlich. Also, das stört ja wirklich niemanden, wenn die da einmal in der Woche da stehen.
Und für 2 Stunden.
Für 2 Stunden, das ist ja wurscht. Und dann haben wir so, na, mir ist eh wurscht. Hakel geben, danke, fertig. Und so hat das dann angefangen. Das war mal, glaube ich, so der Startschuss. Als wir den bekommen haben, dann dachten wir, es wird ein bisschen leichter. Es hat sich dann nicht als ganz so leicht herausgestellt, weil das war anscheinend ein Riesenproblem für das Stadtbild, dass ein Foodtruck irgendwo steht, weil das passt gar nicht ins Stadtbild rein. Und dann habe ich halt versucht, nochmal mit denen dort zu reden. Und ich kann mich noch erinnern, da bin ich damals mit unserem zweiten Foodtruck mit Fotos hinkommen, der halt schon urschön designt war. Und ich zeige ihm das so, halt voller Erwartungen. Er schaut so an, so, um Gottes Willen. Und ich so, ja, aber jetzt einmal in der Woche 2 Stunden. Und das ist ja viel besser für Stadtbild, weil das heißt, wenn irgendein Event ist, wenn man das braucht, quasi sind wir weg und wir können nicht mehr fahren. Und dann irgendwie nach langer Diskussion hat er gesagt, ja, auf Parkplätzen, zack, werden sie keinen Einspruch mehr erheben. Und seitdem muss ich sagen, wir wissen auch, was wir beantragen dürfen. Also ich weiß halt schon genau, wenn da vorne ein Radweg ist, dann geht's nicht. Oder wenn halt gewisse Rahmenbedingungen sind, einer der letzten, wo es nochmal problematisch worden ist, aber da sieht man auch eben, das ist zum Beispiel diese Extrameile, die haben abgelehnt, weil sie gesagt haben, der Gehsteig ist zu wenig breit und da können dann keine Leute mehr durchgehen. Da bin ich hingefahren zur Mittagszeit 2 Stunden, habe mit Klicker gezählt, wie viele Leute da jetzt vorbeikommen und das Argument war, es könnte ein Rückstau entstehen. Und dann habe ich gesagt, in 2 Stunden sind da vorbeigegangen, glaube ich, 100 Leute, also da gibt's keinen Rückstau. Also selbst wenn zwei, weil sein Argument war, wenn zwei Frauen mit Kinderwegen sich quasi entgegenkommen, dann geht das nicht mehr aus. Und da habe ich gesagt, ja, eh, aber schauen Sie her, das sind die Leute, die ich zählt habe, kann das gerne noch einmal machen. Und dann haben sie auch gesagt, ja gut, bitte, macht das. Also das ist wieder diese Extrameile, glaube ich, die man einfach gehen muss, aktiv sein und mit eigenen Ideen und Argumenten halt die vorbringen. Mhm. Deswegen würde ich heute sagen, ist nicht mehr so schwer, aber wie gesagt, das waren einige Jahre an Arbeit. Okay.
Also es ist möglich, aber es ist das Bohren an harten Brettern.
Man muss aber auch, das ist jetzt, ja, die ganze Perspektive ist ja quasi aus der Sicht von einem öffentlichen Standard. Es gibt auch immer noch Privatgrund. Und da gibt's mittlerweile schon ein paar Standorte, wo es sehr leicht ist, die auch schon Foodtrucks haben und du sagst einfach, ist ein Tag frei, ja, passt. Also Privatgrund ist da immer deutlich leichter, muss ich nur mit meinem Eigentümer quasi das aushandeln.
Ja.
Genau, aber da ist dieser Prozess dann eben nicht dahinter.
Aber haben wir uns auch einfach vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da war unser Gedanke, wie es vielleicht auch in Amerika wieder ist, in den ganzen Silicon Valley, wo die halt das Essen kriegen, wo immer urviele Foodtrucks hinkommen, weil die einfach, die wissen, die wollen einfach die Leute dort behalten und wollen ihnen eine quasi geile Zeit, weil es eh auch eine harte Zeit ist. Und das ist aber bei uns, quasi Mensen sind eingemietet und dann ist eh immer nur, na, wir wollen da nicht den Mensen Konkurrenz machen. Also diese, das haben wir auch falsch eingeschätzt. Also wir haben uns echt gedacht, wenn du eine Firma hast, du willst, dass deine Mitarbeiter quasi, dass die alle Möglichkeiten haben. Mhm. Manche sind so, aber viele auch nicht.
Aber wer sind denn jetzt die Leute, die zu euch kommen und sich über einen Rap freuen?
Sehr viele verschiedene Leute. Also man kann nicht wirklich sagen, wir haben die eine Zielgruppe. Es ist wirklich von verschiedenen, also zum Beispiel früher hätte man gesagt, es wird nur funktionieren an Orten, wo es quasi wenig Konkurrenz gibt, also irgendein Business Center, wo es vielleicht nur eine Kantine gibt. Aber wir haben auf der Freiung einen sehr langen Standort gehabt, also wo es halt extrem viel Auswahl gibt. Und der war einer unserer besten Standorte. Wir stehen am Bundesrechenzentrum, wo es auch die Mall gibt und extrem viel Auswahl, funktioniert auch super. Ich glaube, es hat viel mit Convenience quasi zu tun. Also wenn wir näher sind als die anderen, jedes Restaurant, das näher ist als die anderen, tut sich einfach leichter. Die Leute sind extrem faul.
Mittelligkeit, nicht?
Genau, und wenn du aus dem Fenster schaust, boah, die Raps sind da, Essen finde ich super. Und ich spare mir vor allem 10 Minuten Fußweg, bin ich heute fix bei Rapsters. Einmal in der Woche bin ich dort, weil dann habe ich gutes Essen und ich muss nicht so weit gehen quasi. Und ich glaube, deswegen sagen auch alle, wenn du ein Restaurant öffnest, Standard ist das Wichtigste. Und das stimmt, das ist einfach im Foodservice essentiell, den richtigen Standard zu haben. Da scheint dort die Sonne regelmäßig. Das sind so Faktoren, die dann einfach entscheidend sind, ob du dort Umsatz machst oder nicht.
Wobei ich schon sagen würde, dass unser Publikum also tendenziell eher ihnen wichtig ist, auch was essen, weil dadurch, dass wir nur alle tierischen Produkte biologisch anbieten und nicht arge Fleischportionen haben, glaube ich, ist es schon unsere Zielgruppe eher, die schon bewusst auch mit essen.
Ja. Danke für die Überleitung.
Was?
Sag du auch nochmal.
Na, ihr habt ja einen No-Bullshit-Ehrenkodex, das wolltest du auch sagen,
oder? Nein, gar nicht.
Nein, gar nicht. Oh, das ist so schön, wir ergänzen uns.
Ihr wollt erst aufs Essen und dann auf den Bullshit-Ehrenkodex.
Bitte,
gönn dir. Ja.
Auf der Rede von Essen, weil der David ist schon wieder hier unterversorgt.
David, bist du hungrig?
Ja, schon.
Okay, okay.
Aber das wäre nicht gut,
wenn wir dann über Essen reden. Gesundes Essen oder ursprünglich gesunder Lieferservice, ne? Was ist davon überblieben und was ist jetzt eigentlich das Geheimnis oder das Spezielle am Rapster-Essen, an den Speisen?
Was bietet sie an? Also ich rede nicht gern von gesundem Essen, weil das für jeden was anderes ist und etwas sehr, quasi jede Person für sich selber ja individuell beantworten muss, was für einen selbst gesundes Essen bedeutet. Das Geheimnis bei hinter dem Rapsters Essen, würde ich sagen, ist einfach viele Gedanken in die einzelnen Produkte und Zutaten, wie sie zubereitet werden. Viele, viele Tests. Also wir entwickeln jetzt nicht einfach schnell was und geben das am nächsten Tag auf die Karte, sondern da ist oft viele Wochen, manchmal Monate Vorarbeit dahinter. Viel hinterfragen, aber natürlich auch dann drüber nachdenken, wie lässt sich dieses Produkt sehr einfach in größeren Mengen auch herstellen, weil das ja auch sehr essentiell für uns ist und wie handlich ist es im Foodtruck, wenn jetzt quasi Personal arbeitet, die jetzt nicht vorher schon viel mit Essen zu tun hatten, damit umgehen müssen. Also das sind alles Faktoren, die man bei dem Erstellen der Rezepte und beim Erstellen der Raps halt beachten muss. Mhm. Und ich glaube da, dass quasi wirklich ständige Hinterfragen oder aber auch Überdenken bestehende Sachen immer wieder neu hinterfragen, wollen wir das noch weiter so machen oder gibt es nicht andere bessere Wege,
wie also wir das von den Arbeitsabläufen, von Prozessen genau. Her. Aber von den Zutaten, von den Rohstoffen, von den Inhaltsstoffen, von den Rezepturen her, was zeichnet euch da jetzt aus?
Ich würde sagen, die Auswahl unserer Zutaten. Wir haben einen großen Anspruch, was unsere tierischen Produkte angeht, dass sie in Bio-Qualität kommen und möglichst aus der Region kommen, beziehungsweise aus Österreich kommen.
Exklusiv oder schaut ihr, dass alles irgendwie aus Österreich kommt? Oder?
Alles schaffen wir nicht. Also es gibt gewisse, ich meine, wir verarbeiten.
Fleisch schon, oder?
Fleisch schon, ja. Aber wir, ich meine, verarbeiten auch Cheddar und der kommt aus Großbritannien. Mhm. Ich glaube, bei der Creme Fraiche haben wir immer wieder Lieferengpässe aus Österreich und dann kriegen wir welchen aus Deutschland. Also da gibt es schon auch Ausnahmen.
Aber hauptsächlich heimische Lebensmittel, ja. Oder?
Okay. Und wo geht der David heute ohne Papa einkaufen?
Um ehrlich zu sein, meistens im Online-Shop oder über eine App. Und es ist sehr angenehm. Kann ich sehr empfehlen. Es ist sehr leicht zu bedienen. Das Essen kommt zu dir in die Küche geschickt. Natürlich macht man dann eine Inspektion und schaut, ob man zufrieden ist mit der Ware. Ja. Und wenn man zufrieden ist, dann nimmt man sie entgegen und kühlt sie ein und dann verarbeitet man sie.
David, du solltest noch mehr ins Detail gehen. Ich bin gespannt.
Was ich gerne wissen würde, ist...
Nein, ich mag, also Entschuldigung, ja, aber es wird oft so ein Bild vermittelt, auch gerne auf Social Media von einem Koch, der am Markt steht und eben Gemüse anfasst und daran riecht und greift und dann das Bild vermittelt, dass er da jeden Tag in der Früh hingeht und einkauft und dann in die Küche geht und zum Arbeiten beginnt und am nächsten Tag macht er das wieder. Und es gibt Betriebe, die das tatsächlich so machen, aber das sind oftmals Restaurants, die in einem sehr kleinen Stil für sehr wenige Leute am Tag kochen und das auch zu der, also dorthin auch wirklich passt und auch notwendig ist. Aber in unserer Branche, wo wir uns bewegen, ist es nicht machbar. Ich meine, dann könnte
ich glaube die Mengen kriegen. Am Markt nicht verfügbar vom klassischen Markt, die ihr brauchen würdet, nicht in der.
Auch preislich kommst du nicht hin. Und da muss ich halt sagen, was der Marco, ich glaube, so wurde es ja eröffnet. Wir sind zu ehrlich. Und da muss ich sagen, das habe ich das Gefühl und ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Die Gastrobranche ist es nicht. Also es wird da oft immer ein Bild vermittelt, wo man, wenn man selber in der Branche drinnen ist, wo man weiß, das ist halt nicht wahr.
Bullshit.
Ja.
Aber da wäre ich wieder bei eurem Ehrenkodex.
Wir nähern uns dem, ja?
Was sagt ihr und warum gibt's den überhaupt? Weil ihr habt einen Ehrenkodex.
Der Ehrenkodex, der ist irgendwann 2012 oder so beim allerersten Event entstanden, wo wir gesagt haben, wir haben damals noch kein wirkliches Branding oder sowas gehabt. Wir wollten aber zumindest irgendein Statement setzen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir No Bullshit Ehrenkodex, haben dort 5 Regeln draufgeschrieben, die eigentlich bis heute unverändert sind. Ich glaube, 1 oder 2 Regeln haben wir ein bisschen umgeschrieben, um es einfach ein bisschen passender zu machen. Aber die Idee dahinter ist, wenn wir uns quasi schon, wir haben damals schon relativ früh realisiert, dass die Gastro vielleicht nicht die intelligenteste Branche ist, um zu gründen darin und es wird ein zacher Weg werden und so weiter. Und wenn wir uns das jetzt antun und das wirklich durchziehen, dann mit einem Ideal dahinter quasi, damit das irgendeinen Sinn hat, damit das quasi unser Anspruch ist. Wir wollen nicht quasi jetzt einfach sagen, wir holen das Maximum an Gewinn raus und tun überall Abstriche machen und schauen nur, wie können wir maximal Umsatz machen, sondern wir haben da quasi eine Ideologie dahinter, den No Bullshit Ehrenkodex. Wir wollen einen neuen Standard setzen quasi.
Das war auch, wenn man sich ganz am Anfang zurückerinnert, auch eines der ersten Challenges, weil am Anfang, wie wir diesen einen Standort hatten, wurden wir ganz klar mit Kebab und mit so 3-4 Euro Produkten verglichen und da war dann für uns Entscheidung, okay, gehen wir da hin oder nicht? Und da haben wir gesagt, also wenn wir das machen wir nicht. Also dann machen wir lieber was anderes, weil das
gibt keinen Sinn für uns. Du kommst oft, also wir sind extrem oft in die Situation gekommen, wo es verlockend ist, zu sagen, okay, ich nehme jetzt das auf die Karte oder ich tausche das da und da aus, einfach nur, weil du dann mehr verdienen kannst, weil du weißt, das wird funktionieren, wenn du das machst. Aber dieser Ehrenkodex war immer so, die sagst, das machen wir einfach nicht. Das ist nicht unser Ding. Und wenn es mit dem nicht funktioniert, dann machen wir es gar nicht.
Wie wichtig, also bei euch heißt es No Bullshit Ehrenkodex. Das ist lustig und es ist grafisch irgendwie schön aufbereitet. Das ist das Ding. Aber jetzt sage ich mal, hat jedes Unternehmen, das sich jetzt irgendwie Nachhaltigkeit oder was der Teufel was auf die Fahnen schreibt, irgendein Ehrenkodex nennen das die wenigsten, sondern ein Mission Statement, irgendwas, bla bla. Was zeichnet jetzt euren Ehrenkodex über dieses Ding hinaus aus, dass der wirklich auch mit Leben gefüllt wird und nicht nur einfach wieder...
Ich glaube, die beste Regel ist Regel Nummer 5, die heißt auch No Bullshit.
Ja.
Das ist einfach, ich meine, diese Regeln, der Großteil dieser Regeln spiegelt einfach das hin, was unser Charakter eigentlich ist, weil dieses No-Bullshit-Ding, wie wir am Anfang der Folge gesagt haben, wir sind einfach zu ehrlich, wir wollen diese Transparenz, wir sind automatisch schon so transparent und das soll unsere... auch wenn wir über Firmenkultur gesprochen haben, das hilft ja auch den Mitarbeitern zu verstehen, wenn ich da arbeite, in was für eine Kultur bewege ich mich, was kann ich erwarten quasi.
Ja.
Und das ist ein Statement, auch liebe es oder lass es, das ist auch etwas
Nummer
der
eins,
eigenen ne? Emotion, genau,
Regel Nummer eins
der eigenen Emotion. Ich, vor allem aus der Zeit, wo wir extrem viel im Truck gewesen sind, ich hätte mir schwer dann das Essen zu verkaufen, wenn ich es selber nicht gut finden würde. Also ich könnte dann nicht ehrlich, ich würde den Leuten ehrlich sagen, so ey, ehrlicherweise, mir schmeckt es nicht, aber vielleicht schmeckt es dir. Das ist halt kein guter Pitch. Deswegen war immer der Anspruch, machen wir halt Essen, das uns wirklich schmeckt und so weiter. Deswegen diese Regeln spiegeln halt wirklich unseren Charakter quasi wieder.
Wobei man dazu sagen muss, die Frage, die du gestellt hast, müsste man wahrscheinlich den Kunden stellen, weil natürlich für uns stimmig, aber ob die Kunden so sehen, mir ist eine Sache wichtig, die jetzt eh auch lange gedauert hat, die langsam in Bearbeitung kommt, ist, dass wir alle unsere Lieferscheine hochladen wollen. Das heißt, dass jeder sich einfach ein Bild selber machen kann und wir wissen dadurch, das ist eh bald, oder? Oder wie lange dauert das noch? Habe ich da nicht vorgegriffen? Wie lange dauert das? Wann kommt das raus? Nein,
das wird schon ein paar Monate.
Ja, aber uns ist das einfach wichtig. Aber jetzt müssen wir es machen, siehst du, das ist geil. wir wollen, und das schafft natürlich auch viel Potenzial für Kritik, weil dann sieht man vielleicht und denkt sich einander, da habe ich mal schon was anderes erwartet. Das ist uns bewusst, aber trotzdem kann man vielleicht ein bisschen ein Bild sehen oder man kann sich dann selber entscheiden, okay, ist es trotzdem gut genug? Ich sage, da investiere ich gerne Geld oder da gehe ich gerne essen oder eben nicht. Und weil eben, wie du sagst, viele haben solche irgendwelche Texte auf der Innenseite stehen und dann weißt du ja, weil du aus der Branche bist und du auch das vielleicht auch gesehen hast schon und denkst, das ist so falsch einfach, was da jeder, wie da jeder lügt. Und das ist auch so ein Grund mit Bio. Ich glaube jetzt nicht, dass Bio das aller, ich kenne mich auch zu wenig aus, ihr kennt das als ihr mehr Experten, ich glaube jetzt nicht, dass alles, was Bio ist, deswegen perfekt ist und super, aber es ist zumindest etwas, wo ich ein Gütesiegel habe. Weil regional, ich glaube, gibt es jetzt so auch irgendwas, aber schreibt halt jeder hin, saisonal schreibt jeder hin, aber ja, was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, das Markt dann kann, macht ab und zu was, aber sehr selten. Und ich denke, okay, Bio wäre ich überprüft, war es gestern die Überprüfung. Und das ist zumindest was, wo ich sage, okay, da kommt wer, überprüft das muss stimmen. Und ja, und ich wünschte, und das ist zum Beispiel eine Kritik an die WKO, ist, dass die WKO ja das verhindert in der Gastronomie, dass die Gastronomen auszeichnen, woher Fleisch kommt. Das verstehe ich einfach nicht, weil wir wären natürlich ein Profiteur davon, weil wenn das ausgezeichnet wird, dann sieht man, aha, okay, die kaufen so ein. Aber natürlich die keine Qualität machen, für die ist natürlich schlecht. Aber
ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil die Bianca hat das heute mal aufgebracht und so, also, ihr macht zwar viel mit Bio, aber ihr kommuniziert recht wenig drüber. Haben wir zumindest den Eindruck gehabt.
Das stimmt.
Ja.
Also es ist auch kein wirklicher Verkaufs, sagen, die Leute zahlen bei uns nicht mehr. Sie sind nicht bereit mehr zu zahlen, weil es Bio ist bei uns. Wir sind preislich auf demselben Niveau wie viele ähnliche Produkte, die jetzt Burritos oder Wraps anbieten, die alle nicht Bio sind. Die Leute würden es uns nicht bezahlen, wenn wir jetzt 20% teurer oder was, wenn wir das ausgleichen würden. Die Leute interessiert es nicht. Es gibt Leute, die extremsten Fälle ist, wenn wir auf Festivals sind, wo die Zielgruppe sich viel mehr vermischt als an Mittagsstandorten, wo dann Leute uns beinahe fragen, gibt es das in Nicht-Bio auch und kriegst dafür günstiger und so weiter. Also das ist, wir tun das auch nicht so, weil es tatsächlich Kunden gibt, die das dann auch noch stört, dass Bio ist. Dass wirklich Fragen sind, kann ich es in Nicht-Bio auch haben. Mhm. Und deswegen tun wir es jetzt nicht so sehr in den Vordergrund. Die Leute, für die es wichtig ist, die kriegen es mit, die wissen es, die kennen den No-Bullshit-Ehrenkodex, aber es gibt genauso gut Kunden, die finden das Essen einfach geil, finden es cool, dass da dass der Standl von uns leibend oder das Restaurant und kommen deswegen und wissen von diesen ganzen Sachen gar nichts.
Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass wir es in erster Linie halt definitiv aus Überzeugung machen, weil wir anders gar nicht arbeiten wollen und nicht, weil wir denken, dass wir damit eine bestimmte Zielgruppe besser erreichen und das als,
Das war nämlich die Frage, weil wir haben vorher geredet und ich habe es spannend gefunden, weil ich euch jetzt doch schon lange kenne und weiß, wie ihr kocht und das nie irgendwo, du siehst sonst halt überall, dass wie das grüne Mascherl, irgendein Biologo oder was auch immer, wo halt die Menschen, Gastronomen, wer auch immer, versucht, dieses Image mitzutransportieren und auf dieser Welle mitzuschwimmen und das macht sie einfach nicht. Oder es wäre mir nicht aufgefallen. Also jetzt, wenn ich vor eurem Truck stehe, sehe ich nicht auf ersten Blick, okay, das ist jetzt
ein Wir machen subtil. Und ich glaube, wir haben einfach einen guten Ruf, was das betrifft. Die Leute, die es wissen wollen, die wissen es, die erzählen es auch weiter und unserer Ansicht nach, die meisten interessiert es einfach nicht. Die würden zwar in einem Fragebogen immer beantworten, Bio und so weiter.
Aber man muss auch ehrlich sein. Ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr pauschal sagen, es interessiert niemanden. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt essen gehe, muss ich ehrlich sagen, schaue ich auch nicht, ob das Bio ist oder nicht. Muss ich leider ehrlich sein. Und deshalb, eben, die es wissen wollen, es gibt ja eben eine Katharina Seiser, die dann zu uns ins Lokal kommt und Fleisch isst, weil sie sagt, da kriegt sie es im Bio und das ist ja wichtig und das ist gut, dass wir solche Leute ansprechen können, aber ja, ich glaube, vielen ist das einfach nicht so wichtig.
Das Publikum, das einfach bei uns kommt, viele von denen, die würden wahrscheinlich auch Kunden bei uns sein, wenn wir nicht Bio sind. Ja. Und wir machen das eben, weil es uns wichtig ist und natürlich gibt es dann einen harten Kern von Fans und wir sind auch sehr glücklich über das, weil wir haben auch eine Crowdfunding-Kampagne und so weiter gemacht, wo man sieht einfach, wenn wir was brauchen, wenn wir wirklich mal Hilfe brauchen, wie viele Leute uns dann unterstützen. Und ich glaube, das ist auch einfach wegen diesen Regeln, die wir da aufgesetzt haben, wegen dieser moralischen Kompass, den wir quasi haben. Genau.
Aber jetzt auf der einen Seite, also ihr habt euren Ehrenkodex und für euch diese aus der Persönlichkeit rauskommenden Regeln, nach denen ihr auch leben wollt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite trotzdem halt den ökonomischen Part, das Geschäft, die Mitarbeiter, die ihr zahlen müsst, euch, den Standort, wie geht sich das aus?
Das ist eben das, was wir beweisen wollen mit dem Konzept, dass es sich ausgeht und das ist natürlich immer ein Balanceakt, deswegen hat der David ja auch erzählt, wie lang teilweise eine Produktentwicklung vorangeht und nichts davon, was bei uns ist, ist in Stein gemeißelt, auch das, was er erwähnt hat, dieses ständige Hinterfragen. Es gibt, ich glaube, Regel Nummer 4, Respekt für Tier, Mensch, Respekt, Umwelt.
Ja.
Genau. Und da geht's um den Respekt den Mitarbeitern gegenüber, das ist wie schon deren Arbeitszeiten aus, wie angenehm ist ihr Arbeitsplatz. Da geht es aber auch darum, wo beziehen wir unsere Zutaten her, Umwelt und so weiter, Nachhaltigkeit. Und wir balancieren das alles aus. Und wir hatten zum Beispiel eine Avocado-Salsa, wo dann eine Mitarbeiterin den Vorschlag gebracht hat, warum gibt es nicht immer einen Weg, wie wir die Avocados austauschen können, weil die sind ja quasi nicht, die sind nicht regional und so weiter, verbrauchen sehr viel Wasser. Gäbe es irgendeine Zutat, die aus Österreich ist, die einen ähnlichen Effekt hätte wie die Avocado? Und dann wurde halt das Erbsen-Salsa-Rezept quasi entwickelt und war super Schritt, hat ökonomisch gut zusammengepasst. Nicht immer heißt es, dass etwas teurer wird, quasi, dass wenn man etwas nachhaltiger macht. Man muss einfach nur, es zwingt einen halt zum Nachdenken und zum Hinterfragen von den Strukturen. Und manchmal machen wir Sachen, die ganz klar ökonomisch nachteiliger sind, aber da geht es dann einfach darum, ein Statement quasi zu setzen, aber man kann es schon balancieren.
Wo das Rezept ist nach der Mitarbeiterin, die das den Anstoß gebracht hat, jetzt auch benannt und steht so auf der Karte, die Salzer Schlosser. Ja. Also, wir geben dann auch die Credits weiter. Das ist auch sehr wichtig. Ich will nicht sagen, dass das meine Idee
ist. Ja, aber ich glaube, es ist dieses ständige Adaptieren, also einerseits in persönlicher Entwicklung, aber auch im Geschäft ist für uns wichtig, weil es kann durchaus sein, dass wir irgendwann sagen, wir verzichten jetzt komplett auf, also Fleisch ist halt immer so ein Thema, muss man doch ganz ehrlich sagen. Jetzt im Konzept glauben wir nicht, dass es ohne geht, aber wir arbeiten jetzt an einer Veggie, oder David eigentlich, nicht ich, an einer Veggie Plus Variante, wo wir noch mehr versuchen, Veggie zu pushen und vielleicht gibt es dann auch irgendwann den Punkt, wo wir sagen, okay, wir können auf das jetzt auch verzichten. Also ja, wie ihr schon gesagt habt, das ist jetzt nicht einfach nur aus irgendwelchen Marketing-Überlegungen und wie kann man noch mehr verkaufen. Ich meine, natürlich ist es ein Thema, will ich jetzt auch nicht sagen, aber uns ist das wichtig und Was ich noch sagen wollte, eben diese Balance, es ist oft schwer und, aber wie soll ich sagen, eben es gibt diese Grenzen, die wir haben, aber natürlich gibt es auch Sachen, wo wir wissen, das sind wir nicht perfekt und werden es vielleicht auch nie sein, aber ich glaube auch wichtig ist dafür, ein Bewusstsein zu haben.
Die richtigen Kämpfe sich auch suchen, quasi wir sagen, okay, zum Beispiel jetzt auch bei der Biozertifizierung, wir haben gesagt, alles Bio, das bringen wir nicht zusammen, das schaffen wir wirtschaftlich nicht. Was ist uns wichtig? Dann haben wir gesagt, okay, alle tierischen Produkte. Und am Anfang war es nur das Fleisch.
Von Anfang an.
Ja, am Anfang war es nur das Fleisch. Irgendwann haben wir eine Größe erreicht und Mengen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt können wir mit den Mengen irgendwo hingehen und sagen, schafft ihr für den Preis die und die Käsesorte oder sowas. Und jetzt mittlerweile sind wir komplett im tierischen Bereich Bio. Ja. Und mit der Zeit erweitern wir das halt immer. Wir versuchen dann halt quasi die Kaufkraft quasi zu nutzen, um dann auch vielleicht an Lieferanten zu kommen, die erst ab gewissen Größenordnungen liefern, wo du dann die Preise bekommst, die du brauchst, um profitabel zu sein. Am Ende des Tages sind viele dieser Entscheidungen super trocken. Wir haben dann unsere Kalkulationen. Der David hat komplett kreative Freiheit am Anfang, aber dann irgendwo muss das Rezept eingegeben werden und dann sagen wir ihm so, hey, das geht sich einfach nicht aus. Das und das sind die Zutaten, die kritisch sind. Was fällt dir dazu ein? Kannst du das austauschen? Dann fängt halt dieser Prozess an und man arbeitet sich halt hin zu einer Lösung.
Und der Vorteil, glaube ich, an solchen Konzepten, die so eine sehr schlanke Speisekarte haben, ist einfach der, dass du viel von demselben Produkt brauchst. Das heißt, du kannst direkt teilweise zu Lieferanten und zu Produzenten gehen. Das hilft uns natürlich, weil wir dann andere Mengen kaufen können und natürlich andere Preise kriegen und damit können wir den Preis trotzdem halten, weil ist trotzdem alles in der Waage.
Das heißt, Produktentwicklung stelle ich mir jetzt nicht nur so vor, dass der David irgendwie in der Küche steht, Rezepte entwickelt und das super findet, sondern dass da auch am Ende des Tages knallhart kalkuliert wird, wie viele Portionen haben wir, wie viel Gramm von Zutat X kommt da rein und wie geht sich das alles aus?
Ja, wir sind Systemgastronomie. Wir sind nicht so groß wie McDonald's, aber wir versuchen so zu arbeiten wie sie. Also wir wiegen wirklich jede Schicht vorher alles ab. Am Ende der Schicht wiegen wir alles ab, damit wir wissen, was wurde verbraucht, was ist Wegfall und so weiter und tun alles aufs Gramm quasi eigentlich analysieren, weil das halt wichtig ist. Die Gastro ist ein Groschengeschäft, also da geht es um jeden Cent und deswegen braucht man diese Systeme, damit das funktionieren kann.
Wobei das nicht so ist, dass der David also keine Ahnung hat und dann sagt, ja hallo, da ist mein Rezept und alles toll.
Ja, wir haben mein Kaviar-Rap.
Also der David weiß das schon auch schon im Vorfeld und mittlerweile kann er sich auch mittlerweile kann auch mit Excel umgehen, so manchmal mehr, manchmal weniger. Und geht das schon selber ein und weiß, was geht und was nicht.
Auch ja. Finde ich das.
Im Jänner ist immer ein Fauxpas passiert, aber alles gut.
Ja. Wollen wir drüber reden?
Ich weiß es nicht. Ich muss mir das so oft anhören. Ich habe nicht gecheckt, dass ich die ganze Zeit offline arbeite und die ganze Zeit.
Sein Drive war nicht online und er hat die ganze Zeit was geändert und das war aber nicht bei uns, ist das nicht angekommen.
Es wurde nicht synchronisiert.
Ja. Und dann war halt riesen Chaos und dann haben wir alles zusammenlegen müssen.
Okay,
da haben wir schon noch einen Kandidaten.
Ja, also nur den. Für die Zuhörer und Ihnen, der Willi zeigt gerade auf mich, weil ich kann solche Dinge auch extrem gut.
Also wir ergänzen uns auch da sehr gut. Ja.
Sehr gut. Eine Person arbeitet online, die andere offline.
Ja. Aber zwei Sachen klingen bei euch an. Auf der einen Seite Groschengeschäft und beinharte Kalkulation, auf der anderen Seite ein hoher Grad an Idealismus. Wie geht Idealismus und Unternehmertum gerade in der Gastronomie eigentlich zusammen und ist Idealismus nicht immer das, was dann im Endeffekt, wenn sie zwar streiten, quasi den Kürzeren zieht? Also ist das immer so ein Projekt da ein bisschen mit Ablaufdatum?
Dadurch ist das Team ja so wichtig, weil es gibt Themen, wo die eine Person mehr auf die wirtschaftliche Seite beharrt oder quasi die trockene Seite und die andere auf Idealismus und das Böllern sieht sich aus. Manchmal bin ich der Knauser, der sagt so, ich will das jetzt so machen, weil ich will da quasi die Marge behalten oder sonst was. Und dann sind die anderen, die mich da zu überreden, dass wir da das nicht so machen. Und manchmal ist es andersrum, dass die eine Person sagt so, ich will jetzt quasi eine Abkürzung nehmen, aber und dann sagen alle anderen aber so, na, das machen wir nicht.
Wobei es selten gibt, es so eine harte Konfrontation ist, würde ich sagen, wir sind uns da schon meistens sehr einig, was geht und was nicht. Und wenn einfach wirklich was zu teuer ist, dann muss man sich halt was anderes überlegen. Dann ist es nicht so einfach, dann verwendet man quasi das Set, das machen wir trotzdem das Rezept mit billigen Zutaten, sondern da muss halt was komplett Neues her.
Und ich würde uns auch gar nicht so sehr als Idealisten bezeichnen, sondern wir haben schon eine gewisse Ideologie, die wir verfolgen wollen, aber wir sind auch wahnsinnig kompromissbereit. Wir wissen, wir müssen Kompromisse eingehen, um irgendwann einmal vielleicht unsere Ideale gänzlich zu erreichen. Wir wollen diese nicht verlieren, die Ideale, deswegen gibt es auch den Ehrenkodex, aber wenn es ein Endziel gibt, glaube ich, oder wissen wir alle, dass wir Kompromisse eingehen müssen, wir müssen praktikabel an die Sache herangehen auch. Und wir müssen aber immer einverstanden sein, natürlich mit den Kompromissen. Und das ist da, wo dann halt auch Diskussionen beginnen und wo wir auch ja halt gerne weiter Diskussionen anstoßen wollen, eben auch, wenn wir diese Idee, die du angesprochen hast, dass wir unsere Lieferscheine veröffentlichen wollen und zugänglich machen wollen, hast du schon gesagt, dass es bieten wir auch irrsinnig viel Angriffsfläche. Diesen Angriff wollen wir zum Teil aber auch bekommen, weil man damit auch wirklich Diskussionen an den Start starten kann.
Es sollte einfach nicht zu emotional sein. Also es gibt natürlich immer wieder Kunden, die dann halt dann, es war auch schon mal, glaube ich, mit No Bullshit und Fleisch und wie kann das zusammengehen? Und natürlich, also wir sind jetzt keine radikalen Kämpfer für, das sind wir nicht. Wir sind am Ende des Tages sind wir trotzdem eine Firma und wollen natürlich auch Geschäfte machen. Aber trotzdem ist so quasi das langfristige Ziel, dass wir was verändern können, auch in diesem Bereich. Aber deswegen, ich glaube, das beste Mittel für all diese Sachen ist einfach Transparenz zu zeigen, schaut, das sind wir. Und dann könnt ihr einfach entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht.
Die Lieferscheine, die ihr transparent machen wollt, sind die Einkaufslieferscheine oder die
Einkaufslieferscheine.
Einkaufslieferscheine. Ja.
Also so, wo man wirklich sieht, was wir kaufen, wo man also einfach die Qualität sieht. Und
ja, und ich finde auch, dass der Idealismus eigentlich unsere Kreativität vorantreiben und diesen Ansporn, ständig Sachen zu verbessern, weil du hast halt diesen Kompass, du willst da irgendwo hin und der zwingt dich halt drüber nachzudenken. Und auch, wir wollen ja quasi mit dem, was wir machen, im Idealfall andere Konzepte inspirieren, dass sie denken, bei denen funktioniert das so gut, vielleicht sollte man das ein bisschen kopieren und dann kopieren sie im Idealfall auch die positiven, nachhaltigen Sachen quasi mit.
Impact.
Quasi. Ja, genau.
Sind auf dem Lieferschein eure Einkaufspreise drauf oder?
Die müssen wir rausnehmen.
Den müsst ihr rausnehmen. Würdet ihr das drauf tun, wenn es ginge?
Ich wäre nicht dafür.
Also es ist natürlich ist ein Thema. Also
man muss es vor allem mit dem Lieferanten absprechen.
Nicht
jeder wird dafür sein.
Ja, also ganz ehrlich, muss ich jetzt, wenn du mich so direkt fragst, wahrscheinlich würde mir eher sagen, nein, weil es wahrscheinlich natürlich schafft es noch mehr Angriffsfläche. Ja, wahrscheinlich ist da einfach auch mühsam, aber es kommt dann trotzdem auch dazu eben, dass sicher nicht jeder Lieferant das will, weil Lieferanten haben ja auch unterschiedliche Preise für unterschiedliche Kunden. Und ich, wenn ich Lieferant, würde ich das auch nicht wollen, weil ich will nicht, dass meine Preise online sind, weil dann kommt der nächste, sagt, erst wieso zahlt er das? Yes. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das wollen. Und dass wir dann anfangen, Teil zu zeigen und Teil nicht, dann glaube ich, dann wird's einfach kompliziert und ja, bitte hinterfragt, warum zeigen wir nicht alles und ja, also ich glaube, es ist eine Diskussion, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wollen wir nicht führen.
Weil wir vorher beim Einkauf waren und dann sind wir gewohnt, der Bauer hat mir wieder komplett abgehauen. Ihr kauft jetzt natürlich nicht per Handstreicheln die Tomate am Markt ein oder sowas, aber kauft sie jetzt nur bei Großhändlern oder habt ihr auch für spezifische Produktgruppen ausgewählte Händler, mit denen ihr dann direkt da in Kontakt seid? Wie schaut euer Einkauf aus? So von der Struktur her?
Also es ist sowohl als auch, wir kaufen im Großhandel ein, aber eben auch, wie du sagst, bei ausgewählten Produzenten. Es fällt mir als erstes die Käserei in Tirol ein, mit der wir zusammenarbeiten, Käserei Planger. Sind wir, weiß nicht, vor über 1,5 Jahren oder so umgestiegen vom Käse, den wir vorher bei einem Großhändler eingekauft haben, zu dieser Käserei, wo wir direkt bestellen und die beliefern uns auch.
In Bioqualität,
ja.
Ja, gut, müssen wir ja. Wenn so jetzt kommt raus, doch nicht Bio. Also,
naja, vorher war nicht Bio.
Ja, davor nicht.
Also. Und ich meine, die haben uns zig verschiedene Käsesorten zum Samplen geschickt und ja, der Geschmack vom Wrap, wo der Käse drin ist, hat sich komplett verändert durch den Wechsel und das war auch eigentlich eine große Überlegung, weil es ist durch den Wechsel von konventionell auf Bio hat sich der Wrap eigentlich grundlegend verändert und es ist eigentlich unser Bestseller-Wrap gewesen. Das heißt schon auch eigentlich eine
riskante.
Ja, genau, und wo man sich halt fragen muss, sollen wir das so machen? Ich fand den Geschmack sehr gut, aber er war definitiv anders und mir war es auch klar, dass ein paar Leute wird es geben, die werden sagen, na, vorher hat es mir besser geschmeckt. Und wir haben aber den Käse, den wir vorher verwendet haben, die Sorten nicht in der Bio-Qualität zu dem Preis, wie wir ihn brauchen, finden können.
Und war auch einfach, es war Cheddar, ist einfach nicht regional, das heißt, der wird immer von meistens Großbritannien kommen.
Ja.
Und das war natürlich auch eine Mitentscheidung.
Ja. Und ja, dann haben wir halt eben geswitcht und das war, diese Entscheidung war eben ein Teil Idealismus, ein Teil aber auch eben, schmeckt es am Ende, passen die Zahlen und so wurde diese Entscheidung dann getroffen und
Ich muss gerade noch an eine Sache denken, weil die habe ich letztens gelesen und da bin ich wieder bei dieser Gastro. Aber ich bin mal wieder bei dieser Statements hin auf den Internetseiten und da war das Statement, wir kaufen unser Gemüse regional am Großgrünmarkt. Da dachte ich, alles klar, wir auch. Weil, also das ist halt, ja, ihr kauft das beim Händler, der Händler ist regional, aber das Gemüse kommt von irgendwo her. Und das meine ich mit dieser bisschen, also ich sage jetzt mal, Verlogenheit ist hart, aber dieses bisschen Tricksen immer. Weil der Kunde, der nicht jetzt sofort sieht, naja, Großmarkt ist mir ja alles klar, der sieht nur, aha, schau, regionales Gemüse zu dem Preis, boah, top.
Und dann noch ein großer Markt noch dazu, ne? Ja,
super. Also,
ja.
Aber sag mal, wie viel Raps am Tag verkauft Rapstars?
Müsste ich in den Taschenrechner eingeben.
Das hängt vom Tag auch ab, vom Wochentag.
Jetzt geht es im Taschenrechner überhaupt noch aus?
Ja, also keine Ahnung, wir tun ja immer am Ende des Jahres so den Jahresrückblick posten. Wir haben eine Tradition seit 2013.
Wrap-up, ne?
Ja, wir tun, ja, nennen wir nicht so, wir heißen bei uns jetzt Monatsrecap. Wir tun wirklich seit 2013 jedes Monat ein Recap posten, wo quasi was das Monat passiert. Und am Ende des Jahres machen wir das ganze Jahr und da tun wir meistens so Zahlen veröffentlichen, wie viel Käse wurde verbraucht oder keine Ahnung. Und ich müsste es nachher, ich weiß es wirklich nicht auswendig, wie viel das waren letztes Jahr und dann müsste man es aufs Monat runterrechnen.
Greift zum Handy, na, du brauchst das jetzt nicht rechnen.
Ihr werdet es einfach nachreichen.
Vor Corona war es auf jeden Fall mehr.
So. Ja. Weil jetzt da die offensichtlichsten Sachen sind die was direkt vor der Nase verschwinden. Ich glaube, sowas Ähnliches haben wir sogar im Buch geschrieben. Du ja. Darf ich bitte mal fragen, was ist eigentlich ein Rap?
Was ist im Rap drinnen?
Nein, was ist ein Rap?
Achso, was ist ein Rap?
Weil es ist irgendwie so klar, wir sind bei den Raps, aber wir haben die Frage, was ist eigentlich ein Rap, noch gar nicht so richtig gestellt. Ne? Weil es eh so klar ist,
ja, das ist eine sehr philosophische Frage, wo wir jetzt sehr lange drüber reden können. Ja? Weil ein Rap ist ja, wenn du das Wort übersetzt, ist es was Eingewickeltes, oder? Denke ich mir.
Ja?
Das Wort...
Wir brechen jetzt ab. Das ist ja ein Fleck.
Gibt es in anderen Sprachen auch. Ja, in Korea sagt man einfach zu vielen Speisen Sam und Sam heißt eingewickelt. Aha. Das heißt, ist übersetzt irgendwo auch ein Wrap. Aber ich meine, in dem Fall könnte eine Kohlroulade auch ein Wrap sein, weil es halt etwas eingewickelt in einem Kohlroulade ist. aber jetzt natürlich im herkömmlichsten Sinne würde man sagen, es ist irgendetwas in einem Weizenteig eingewickeltes.
Wobei man so
sagen muss, was man verzehren kann.
Was ja unsere Intention damals war, weil ich glaube, bevor der Name war irgendwie so, wir dachten, Raps kennt man vielleicht nur aus dem Supermarkt, aber wir wollten der King of Raps sein. Mhm. Das war so, deswegen war dann irgendwie Rap.
Eigentlich war es so, ich wollte Burritos machen, der Matthias wollte damals keine Burritos machen, deswegen haben wir uns auf Raps geeinigt.
Es ist so,
und jetzt sind deswegen
romantische Gründergeschichte.
Ja, wir haben auch eigentlich einen Bastard Burrito, kann man so sagen. Es ist ein, oder wenn wir es schön formulieren, Fusion Kitchen Burrito. Also wir haben nicht das Klassische mit Reis, Bohnen und so weiter, was man sich als klassischen Burrito vorstellt, sondern wir haben halt Couscous, Bohnen und das ist dann die Basis für die ganzen kreativen Rezepte, die der David da entwickelt. Und deswegen, ich schreibe auch oft scherzhalber auf Social Media, wir machen Raps im Burrito-Stil, um halt maximale Verwirrung zu erzeugen.
Ist es jetzt das Gleiche?
Nein, weil ein Burrito ist quasi eine spezielle Speise, wo es ganz klar ist oder groß als klar ist, welche Zutaten reinkommen, aber ein Rap kann extrem viel sein. Ein Rap ist ein Burrito, aber ein Burrito ist kein Rap.
Was, ein Rap ist ein Burrito oder ein Burrito ist kein Rap?
Genau, ja.
Ihr wollt jetzt nicht philosophieren, oder? Aber jetzt hast du quasi...
Nee, das ist Wissenschaft.
Ein Rap ist okay, das heißt, der Burrito ist der größere Begriff.
Nein, umgekehrt. Ich glaube, das ist umgekehrt.
Ja, du hast das umgekehrt.
Also, Burrito ist ein Rap, aber Rap ist kein Burrito.
Ja, stimmt.
Oder nicht zwingend.
Also, Rap ist quasi das Ding und unter Rap gibt es dann eine Nudelrap.
Also, oder Burrito. Keine Ahnung, wenn du
die Nudeln muss immer rein, gell? Ja. Das ist ein Traum. Ja,
das war unser großer Innovationsschlager.
Ja. Das stimmt, ja.
Das heißt, das ist so wie, man kennt sie ja auch von den Teigtaschen, ob das jetzt Kärntner Kasnudeln oder Momos sind. Es ist so, diese Taschen sind rund um die Welt verfügbar und sind einfach in jeder Kultur, tauchen die wieder auf und offensichtlich, manchmal ob ich jetzt ein Dürüm nehme, ein Burrito, ein Sum, wie du gesagt hast,
Sam,
ist alles Rap, oder wie?
Ja,
Das heißt, es gibt so Meta-Riesenkategorien, Deichtascherl, Raps und noch ein paar andere Sachen, von denen sich dann viele Dinge dann ableiten, oder? In den einzelnen Kulturen.
Ja, und du findest das. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, wirklich überall in jedem Land wirst du ein Speise, ein Gericht finden, was man als Rap bezeichnen kann.
Was ist das bei uns? Die Rindsroulade wahrscheinlich.
Gute Frage.
Tasty by Nature.
Tasty by Nature, der Rap am Anker.
Ja. Palatschinken?
Okay. Palatschinken, ja.
Ja.
Natürlich.
Wie, was ist euer österreichisches, der Rap, der am meisten aus Österreich ist?
Von so, Zutaten
vom,
her?
Vom, was mit, war keine Ahnung, traditionelles österreichisches Essen, gibt es ein Schnitzelrap?
Die kalten, ja. Aber das wurde damals angetragen, als wir das machen, ein Schnitzelrap.
Ja. Oder ein Würstel.
Mein alter Chef hat auch gesagt, du musst Schnitzelraps machen, dann wirst du reich.
Aber ich würde fast sagen, ein kalter Rap, oder?
Ist mein Vater sagt bis heute, wir sollen Stelze und Schnitzel anbieten.
Ja. Ist noch am österreichischsten.
Ist nur ein kalter Rap.
Der Ganselrap war damals.
Ja, boah, wir hatten einen Ganselrap. Ja. Eine Martini-Gans, richtig schön.
Ja.
Geschmort, ein Schü gemacht aus den Knochen, Rotkraut, nicht österreichisch zubereitet.
Das ist das, was du meinst, mit dem blanchierten Gansel ganz
Birnen, Birnen pochiert.
Ja.
Das war gut.
Fancy.
Das war auch der erste Special Rap, den wir gemacht haben, der einen eigenen Preis bekommen hat, weil er halt teurer war als die anderen.
Ja, Biogänse natürlich. Waren gar nicht so leicht zu bekommen. Mhm. Ja, das war ein sehr, also würde ich jetzt sagen, ein österreichischer Rap, wenn man es so nennen kann. Und sonst ja, bei den kalten Raps haben, aber ich meine jetzt nur, weil wir paniertes Hühnchen drinnen haben.
Naja, das ist natürlich so das Fleisch, das mit dem Tasty.
Ja, da haben wir einen Schopfbraten, der aber auch wieder mit einer Cajun-Gewürzmischung gemacht wird.
Das ist immer ein bisschen also, gut bei euch, oder?
Aber ja, nein, es ist generell schwer, unseren Speisen einer Nation oder einem Land irgendwie zuzuschreiben. Weil
was kann man gar nicht in einen Rap reingeben? Was geht gar nicht?
Einen zweiten Rap.
Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Ich hab, gut. Nee, aber dann, ich habe es deswegen nicht gesagt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich schmeckt das wahrscheinlich was gut, wenn es einfach zwei Tage aufeinander
liegt. Wäre das dann in Raption?
Ja, in Raption.
Weil da haut es dann wieder raus.
Wirklich, der haut nur raus. Das brauchen wir nicht mal immer das Marketing. Erst da kommt einer.
Na, aber gibt es süße Rap? Habt ihr süße Rap?
Hatten wir mal. Sehr beliebt war der.
Ja, El Mascarpone.
El Mascarpone. Das Rezept stammt auch nicht von mir, das ist noch vom alten Koch. Ja. Aber das war fantastisch.
Das Problem war, dass die Leute, wenn sie einen Hauptspeise Rap gegessen haben, nicht noch einen Rap nachher essen wollten. Also die Kunden einfach sind das Problem, wie immer.
Ach so, das ist ein Problem.
Wir haben jetzt auch Schokotacos. Also
wo?
Ja. Im Lokal gibt es Schokotacos.
Sehr unterbewertet, aber. Also werden leider nicht so häufig bestellt, aber sehr
gute Überleitung von den Schokotacos zum Lokal. Es hat begonnen mit den Food Trucks oder mit dem Food Truck. Mittlerweile sind es zwei. Ja. Auf einem steht drauf Gorilla Catering.
What the fuck
is this?
Das ist aber, eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, ist jedes Catering ein Gorilla Catering. Aber
Guerilla?
Guerilla,
ja. Guerilla, okay, ja.
Ja,
es geht
ja
nicht Gorilla Catering.
Nein,
Gorilla Catering. Müssen wir doch aufpassen, weil es gibt Gorilla Kitchen und nicht
Gorilla Kitchen und die hat auch schwarz-weiße CI, ja. Die kocht auch hier.
Also, da müssen wir.
Deswegen Gorilla. Ja.
Nein, es war einfach ein bisschen auffälliger Begriff, der uns auch bis heute noch, so wie wir catern, ist ja nicht klassisch, auch wenn wir jetzt ein Indoor Catering haben. Wir bieten ja quasi auch nicht nur mit dem Foodtruck fahren wir hin, sondern wir bauen dann quasi unsere Mini-Station auf und die Raps dann dort verteilen. Und unser Auftritt ist anders. Bei uns tragen die Leute nicht irgendwie diese klassischen, wie man sich so einen kleinen Schlips und mit dem Serviertableau und was weiß ich was. Also man bucht uns aus einem anderen Grund und es hilft uns dabei quasi einfach auch diesen Begriff schon anders zu definieren.
Das war auch damals, glaube ich, schon der Grund, weil wir noch nach wie vor nicht wussten, ob das legal ist, wenn man dachte, so ist unser Style, wir fahren hin, machen
ja,
auf,
ja, so
verkaufen, machen zu und fahren schnell
Angriff
weiter,
bevor es wer
merkt. Ja.
Fahrerflucht.
Also, ja, Fahrerflucht. Also das war so die Intention.
Und vielleicht das nächste Auto drauf.
Die Frage wird uns oft gestellt, das stimmt. Aber in Wirklichkeit ist jedes Catering ein Guerilla-Catering, aber
aber der Trend war halt, der Name war halt trendig.
Ja, es ist halt einfach ein anderer Begriff, es regt zum drüber sprechen.
Wie nennt man diese Art des Caterings generell, die ihr macht? in diesem ganzen Kontext Gemeinschaftsgastronomie gibt es ja alles von Business Catering und Care Catering und weißt du, Geier, was ist das Event Catering, was ihr macht? Oder ist das
alles, weil wir sind schon bei Geburtstagsfeiern gewesen, wir sind bei Seminaren, also jeden Begriff. In Realität heißt alles Catering. Du tust dieses, ich weiß nicht, ob das früher schon so gewesen ist, aber in der heutigen Zeit tust du Event oder Seminar oder irgendwas vor den Catering-Namen nur hin, damit du besser gerankt bist in der Suchmaschine. Und deswegen kommen dann halt immer diese schrägen Seiten, wo dann irgendwelche Absätze stehen, wo 1000 Begriffe sind, Seminargruppen, Catering, Meeting für bla bla. Das machst du nur, um halt für jeden dieser Begriff drinnen zu sein. In Realität ist das alles dasselbe, weil jedes... Alles ist ein Catering.
Wobei eben bei Event-Catering hätte ich bei uns ein bisschen, aber ich bin nicht ganz sicher, weil was wir nicht machen ist, also dass wir einen großen Aufbau haben mit Möbel und alles kommen. Also wir versuchen das schon eher schlank zu machen. Auch eins von diesen Zielen, die wir in der Zukunft haben, was wir eher ungern in Zukunft noch machen werden, sind auch so mit Sektempfang und wo man halt durchservieren muss, weil das ist einfach nicht unsere Kernkompetenz ist und das immer sehr aufwendig für uns wird.
Der definierende Faktor ist dann quasi der Service-Charakter und dann gibt es halt so Begriffe wie Full-Service-Catering. Früher hätten wir noch gesagt, wir sind Full-Service-Catering. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass wir das sind, weil wie der Matthias schon gesagt hat, es gibt gewisse Sachen, die bei einem Full-Service-Catering erwartet werden. Wenn das jetzt ein Event-Catering mit Full-Service ist, dann gibt es oft Cocktailbar, dann werden Sachen durchserviert und so und davon distanzieren wir uns mehr, weil wir einfach dort weniger Expertise haben und wir wollen auch nicht in diese Richtung gehen. Wir sagen, wir bieten das hier an, es gibt ein bestimmtes Getränkesortiment, das wir mit anbieten können, alles andere können wir euch wen empfehlen, der das dann mit uns gemeinsam macht oder was, wie auch immer das gelöst würde. Okay.
Wir werden ja auch sehr häufig bei Catering-Anfragen gefragt, was wir denn eigentlich noch zusätzlich zu den Raps anbieten können oder eigentlich wollen sie gerne uns den Foodtruck, aber sie wollen jetzt nicht unbedingt die Raps, können wir nicht, keine Ahnung, ein Gulasch machen oder so. Mhm. Und rein theoretisch, ja, hätten wir die Kompetenz, jetzt auch ein Gulasch zu kochen, aber es würde ganz, also nicht mehr zu uns passen. Es ist nicht das, was wir machen, aber deswegen nehmen wir solche Aufträge gar nicht an und werden dann auch teilweise nicht gebucht,
weil wir wichtig, kein breites Angebot haben. Nein zu sagen, um sich quasi langfristig die Identität zu erhalten, weil sonst wird man irgendwann verrinnt man im Markt und wird gewöhnlich.
Es kommt immer darauf an, was man will. Also es gibt Leute, die richtig gut damit leben können, einfach alles zu machen, was angefragt wird. Willst du einen Kaiserschmarrn, dann gibt es einen Kaiserschmarrn.
Okay. Ich finde zum Beispiel auch immer spannend, weil das ist, kommt mir zumindest so vor, dass es oft so zusammengeht, ist Hausverwaltung oder Hausbetreuung und dann auf einmal Catering und so. Ich habe so das Gefühl, das sind so Firmen, die machen irgendwas, kommen dann drauf, da ist auch was, was man machen könnten und machen das dann einfach mit. Und so werden sie immer größer. Und das ist natürlich auch vollkommen legitim und in Ordnung. Wir wollen das nicht machen, weil wir einfach andere Visionen haben.
Bei Raps so speziell war immer Systemgastronomie in unserem Kopf. Wir sagen, wir wollen ein System bauen, wir wollen quasi ähnlich wie ein McDonald's arbeiten, wir wollen Filialen dazu machen. Und da ist halt Effizienz extrem wichtig. Wenn ich jetzt aber ständig irgendwelche anderen Sachen mache, dann kann ich das nicht machen. Dann brauche ich eigentlich ständig einen geschulten Koch. Dann müsste der David ständig am Kochen sein. Der hat keine Zeit für Produktentwicklung oder sonst was, weil er ständig nach seinen Rezepten da die Kundenanfragen abarbeiten muss. So weiß ich, es gibt die Produktlinie, wurscht ob 10 ob ich für 10 Personen catere oder für 10.000, es ist dasselbe Prozess quasi. Und ich weiß, dass ich kann das annehmen. Ich muss nichts als Rücksprache halten. Und
das schlagt sich auf den Preis natürlich am Ende.
Wir sind dann dadurch auch oft sehr viel günstiger als klassische Caterer, weil wir können halt eine sehr schlanke Linie fahren. Die Arbeit, die im Hintergrund ist, ist deutlich reduziert. Das heißt, wir können mit einem kleineren Team arbeiten und so weiter. Also das war für uns immer sehr wichtig. Ja.
Das hilft halt wieder, die gute oder die erhöhte Produktqualität zu halten, weil eben wir woanders sparen können. Ja.
Vielleicht erklärt sie ganz kurz, was Systemgastronomie ist, weil ich glaube, das wissen nicht alle Menschen.
Mhm. Ich hoffe, ich tue das richtig definieren. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde sagen, Systemgastronomie ist, wenn du ganz klar... wenn du ein System hast eigentlich. Also wenn du eben nicht
ohne der Gastronomie gut, arbeitest.
Systemgastronomie.
Gestern war der Kali im Lokal und er hat gesagt, willst nicht einmal ein Schnitzel machen und am nächsten Tag ist Schnitzel auf der Karte und dann kommt die Angela und die will halt einen Salat, dann mache ich morgen einen Salat oder sowas. Also das halt so quasi ständig alles verändern und sehr viel eigentlich auch sehr viel Kreativität erforderlich ist, dass du einen richtigen, sehr geschulten Koch brauchst, der wirklich in der Küche steht und sich ständig was Neues überlegt. Oder du definierst von Anfang an die Parameter und schaust, dass du in diesem Bereich extrem gut bist, deine Systeme hast, Prozesse definierst, damit auch mit einer sehr kurzen Einschulung sofort einfach keiner mehr Fehler machen kann und so weiter, dass du jeden Handgriff ausdefinierst vorher. Also das ist für mich wirklich, wie du gesagt hast, das simpelste Aussage ist, ein System dahinter zu haben.
Und schlussendlich sind ja diese Systeme oder diese Standardisierung dann dafür da, dass der Kunde, die Kundin am Ende des Tages immer wieder dasselbe Erlebnis haben kann und eine gewohnte Qualität genießen kann.
Ja. Wobei, erstmal möchte ich kurz sagen, ich würde gerne wissen, wen du gedacht hast, wie du Angela gesagt hast, die ins Lokal kommt. Das hat mich irgendwie, ich habe es vor der Angela Merkel nämlich gedacht, aber ist wurscht.
Naja, das können wir nachher besprechen. Ich hab Angelo im Kopf gehabt, okay. Aber ich wollte nicht nochmal einen Mann nennen. Das, okay.
Was aber eben, was die beiden schon gesagt haben mit System, aber dann trotzdem muss man, ich glaube, das ist auch wieder so ein Spagat, weil einerseits gibt es Systeme, auf der anderen Seite möchtest du die Mitarbeiter ja motivieren, auch Feedback zu geben und Veränderung einzubringen.
Jetzt eine kontroverse Aussage. Ich glaube, jeder Gastronom könnte von ein bisschen Systemgastronomie profitieren.
Oh.
Sehr schön. Aber Systemgastronomie ist ja auch etwas, sage ich mal, Systeme, Standards, Prozesse. Ja. Hat auch viel mit Skalierbarkeit zu tun. Sage ich mal, kreative Entfaltungsmöglichkeiten innerhalb des Systems wohl, aber jetzt nicht das System jeden Tag hinterfragen und neu aufstellen, sondern auch mit Kontinuität. Wie weit, und da komme ich auf eine meiner Lieblingsfragen speziell bei Unternehmen und Startups, wie weit würdet ihr, nachdem ihr eure Richtung in der Systemgastronomie seid, wachsen wollen? Also wo ist für euch die Grenze, ein bisschen auf euren Ehrenkodex schielend und alle möglichen Ideale und Ziele? Wie weit würdet ihr wachsen wollen? Wo ist das Limit für euch? Und wenn es richtig groß wird und ein gutes Angebot kommt, würdet ihr in Exit gehen?
Schwierige Frage.
Ja, bitte, gerne.
Also,
ich finde, das ist auch eine schwierige Frage und ich glaube, es gibt nicht eine Antwort darauf, sondern es gibt
drei.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir sagen können, wir können uns vorstellen, ein globales Unternehmen zu sein. Irgendwo sehe ich da auch irgendwo den Reiz und dann etwas Cooles dahinter oder etwas, was man auch Positives vielleicht erreichen kann damit. Aber genauso gut finde ich die Vorstellung, einfach in Wien und in unserer kleinen Umgebung, kleinen Welt zu wachsen und irgendwann zu sagen, ja, wir sind hier tätig und haben hier einen Impact. Und solange wir immer drei und das restliche Team damit zufrieden sind und aber auch uns herausgefordert fühlen, glaube ich, gibt es da sehr viele Möglichkeiten, wie wir wachsen können in der Zukunft. Und
ich glaube auch.
Also deswegen glaube ich nicht, dass es viele Limits gibt eigentlich.
Also ich würde nicht sagen, dass es da ein Limit gibt. Ich würde sagen, es gibt ein Limit definitiv, wie viel Spaß macht es uns. Es gibt ein Limit bei der Qualität. Es gibt ein Limit, was, ja, also wo ich sage, wo man sagt, na gut, Impact ist jetzt kein Limit, aber Ansporn. Aber wenn wir sagen, also ich kann mir auch vorstellen, dass wir sagen, irgendwann, wir gründen eine neue Firma, die hat viel mehr Impact, dass man sagt, okay, Raps, das übergibt man, entweder bleibt man noch im Unternehmen oder man gibt es komplett her und ich glaube, uns ist wichtig einfach der Fortschritt, ob der Fortschritt dann Raps, das heißt, ob der Fortschritt dann, keine Ahnung, heißt.
Also dieser Ehrenkodex, den nehmen wir ja quasi auch mit allem, was wir tun. Das ist nicht etwas Raps-spezifisches und mittlerweile haben wir ja Herd auch als zweite Firma und deswegen ist diese Frage auch nicht leicht, einfach nur aus Raps Perspektive zu beantworten. Ja. Da muss man immer gesamt denken. Und uns ist wichtig, dass der, also oder mir persönlich ist wichtig, dass der Impact am größten ist. Und mich würde es extrem reizen, ein globales Unternehmen als Raps aus Raps zu machen. Aber wenn ich da merke, da tut sich, also irgendwie ergibt sich diese Chance da nicht, aber wir haben bei einem anderen Projekt die Chance, dann würde ich schauen, dass das Konstrukt, wie Raps ist, dass das vielleicht nicht unbedingt komplett abgegeben ist, aber dass man noch immer eine Aufsichtsrolle quasi hat, dass dieses Grundideal dort nicht verloren geht und es weitergemacht wird und wir dann aber unsere quasi Vollzeitressourcen woanders reinstecken. Mhm. Also das ist eine sehr komplexe Frage, die auch mit den Chancen, die sich ergeben, sehr verändern. Und wir werden, für mich persönlich ist ein gutes Wachstum immer spannend.
Was ist Wachstum für euch? Das ist ein Begriff, der heute viel diskutiert wird. Was wächst, qualitatives, quantitatives, weiß der Geier was? Was sollte eurer Meinung nach wachsen und womit wollt ihr oder wie wollt ihr wachsen?
Ich glaube, ich würde auch sagen, also eins, was mir jetzt als erstes in den Kopf kommt, ist auch halt, ich glaube, uns ist wichtig, persönliches Wachstum mit Herausforderungen. Bei den Firmen würde ich sagen, ja, also oder ich glaube, stetig neue irgendwo Herausforderungen. Also ich glaube eben das, was ich zuerst schon einmal angesprochen habe, diese Corona-Zeit war einfach sehr, sehr viel von Stillstand geprägt. Und das finde ich sehr sehr kräfteraubend, weil wenn sich nichts mehr tut, weil ich glaube, du bist ja trotzdem selbstständig, weil du irgendwo einen Ansporn hast, was zu tun, und wenn sich da nichts tut,
Für mich geht's um was anderes. Für mich geht's mehr um das, wie viele Menschen wir erreichen mit dem, was wir tun, und wie viel Impact wir haben, weil auch wenn ich jetzt wieder an den Ehrenkodex und so weiter denke, quasi, wie viele Leute erreiche ich mit der Leistung, die ich täglich bringe, und wir opfern ja den Großteil unserer Freizeit für unsere Projekte. Und das ist auch das, was an mir nagt, wo ich mir immer denke, wie schaffe ich es irgendwie, mehr Leute zu erreichen? Und da will ich irgendwie wieder an einen Punkt kommen, wo ich sage, okay, meine Lebenszeit ist gut investiert, weil ich wirklich einen Impact habe. Für mich persönlich ist es kein Ansporn, der ideologische Hipsterladen an der Ecke zu sein, der halt für 1.000 bis 2.000 Leute einen Impact hat, sondern ich würde schon gern viele Leute erreichen mit dem Ganzen. Und aber das ist für mich Wachstum.
Hipsterladensatz schon.
Natürlich, oder? Sind das, ja. Und ich möchte aber das erweitern. Ich möchte nicht dort bleiben. Ich möchte über das hinaus wachsen und mehr Leute erreichen. Und das muss nicht zwingend über Raps das passieren, das kann über andere Projekte passieren. Mir persönlich ist aber nur wichtig, diese Impact an so viele Menschen wie möglich zu erweitern. Das ist für mich Wachstum. Wenn ich merke, in diese Richtung bewege ich mich, dann bin ich zufrieden. Wenn das nicht ist, dann überlege ich mir, okay, was machen wir falsch, wie kann ich das wieder in Einklang bringen. Okay.
Wobei das nicht heißen soll, dass uns Raps das halt auch als Marke egal ist, es war trotzdem unsere erste Firma.
Also das, ich glaube, auch weil du Exit gesagt hast, ich glaube, bei der Firma würde es mir sehr schwer fallen, weil das einfach so unser Baby ist, mit dem wir halt groß
sind. Das ist sehr emotional behaftet, also Rapstars.
Außerdem machst du das ein gutes Angebot.
Also ich habe minus 100.
Ja. Minus 100, da kriegst du nicht einmal einen Gutschein.
Also es ist nicht komplett ausgeschlossen. Also ich sage jetzt nicht, unter keinen Umständen würden wir das jemals verkaufen und komplett was Neues machen, aber es ist euch schon sehr ans Herz
gewagt. So, das
wird euch schwer tun.
Das widerspricht halt so allem, wie wir arbeiten, halt so etwas komplett auszuschließen, weil Umstände können sich immer ändern und wir wollen uns immer die Möglichkeit halten, unsere Meinung zu ändern, je nachdem, wie sich die Lage verändert. Also ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Gerade mit solchen Aussagen machen es ja die Leute selber schwer, weil dann heißt es wieder, du hast damals gesagt, so ja, aber eben, ich finde generell dieses in diesen Extremen zu sprechen, niemals, immer, das weiß ich, finde ich schwierig, weil wie gesagt, es können sich Rahmenbedingungen ändern und dann schaut man einfach.
Wir haben eine Zeit lang gesagt, wir werden nie auf einen Lieferservice gelistet sein.
Ja.
Jetzt sind wir drauf, dank Corona.
Ich glaube, es geht vielen so,
Sag niemals nie oder so in die Richtung. Was haben wir jetzt zu Rapstars nicht gefragt, was man aber unbedingt über Rapstars, über euch, über diesen Teil des Unternehmens wissen sollte? Ich habe das Gefühl, wir vergessen irgendwas Wichtiges.
Wegen dem Essen haben wir genug geredet über das Essen.
Ja, ich glaube schon.
Wir haben das Essen tatsächlich ein bisschen zu kurz kam. Wir wissen jetzt, was ein Rap ist. Also das war fast ein philosophischer Exkurs. Einkauf haben wir ein bisschen geschaut, aber David, was haben wir noch nicht beachtet bei deiner...
Der Druck steigt.
Woran denkst du, wenn du...
Das Gefühl, wir haben was vergessen.
Und denk daran, entwickelst. Es hören gerade Millionen von Menschen zu.
Ja, noch nicht. Nein, nicht Millionen, bitte.
Achso, Entschuldigung.
Milliarden. Also. Milliarden.
Milliarden.
Ja.
Woran denke ich, wenn ich ein Produkt entwickeln möchte?
Ja.
Ich weiß nicht.
Wie gehst du es an?
Irgendwo beginnt es mit dem Wunsch, mit einem gewissen Produkt oder einer Zutat zu arbeiten. Sagen wir mal, jetzt unser letzter, neuester Special Rap ist die quasi der Gemüsebestandteil, der da variiert, ist ein Gurkensalat. Also ich hatte einfach Irgendwas in mir hat mir gesagt, ich will jetzt was mit Gurken machen. Und dann bleibe ich beim Thema Gurken. Dann kaufe ich nicht gleich halt 4 verschiedene Gemüsesachen ein, dann kaufe ich halt Gurken ein. Und dann überlege ich mir, worauf habe ich gerade Lust. Und
so wie bei Matthias mit Nudeln. Immer ist mir irgendwas mit Nudeln sein.
Ja, ja, ich muss oft sagen, es ist in seinem Kopf drin, irgendwann wacht er auf. Ja. Ich brauche einen Nudelwrap.
Ja. Und bei dir waren es die Gurken. Ja.
Genau, bei mir waren es in dem Fall die Gurken.
Und der ist richtig gut geworden, der Special Wrap.
Ja. Also, danke.
Ja, dann nochmal ja.
Ich tue mir selber schwer, mein Essen irgendwie zu bewerten. Deswegen lasse ich das lieber anderen über und höre mir das gerne an. Aber zum Beispiel, ich fand es spannend, weil, das habe ich erst gestern erzählt, oft wenn ich etwas kreiere, dann bin ich ja hier in der Küche und die ersten Personen, die es meistens zum Probieren bekommen, sind Matthias, Marco, Marie, die Küchenmitarbeiter, Esmat Basel, ein paar andere Mitarbeiter, die vielleicht gerade da sind. Und dadurch, dass wir uns schon so gut kennen, weiß ich ja auch gewisse Zutaten, gewisse Sachen, die manche Leute einfach gar nicht essen. Und immer sagen sie, sie können die nicht leiden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich bei mir schon mittlerweile so etwas entwickelt hat, wo ich sage so, ah nein, dann kann ich ja mit dieser Zutat, würde ich gar nicht erst beginnen zu arbeiten, wenn schon die ersten Testpersonen das gar nicht essen würden. Mhm. Und bei dir ist ja Gurken so ein Beispiel, wo du immer gesagt hast, du hast Gurken. Mhm. Und dann ich sage, ich habe trotzdem Lust, was mit Gurken zu machen, auch wenn der Marco sie nicht leiden kann. Und
vielleicht gerade
ich scheiße jetzt drauf, ich mache trotzdem was mit Gurken, also wirklich. Und ja, dann habe ich das halt einfach da an verschiedenen Rezepten gearbeitet und irgendwann, also dann an einer Soße und noch an anderen Komponenten und ja, dann verkoste ich es halt in erster Linie halt einmal bei mir selber und eben in der Küchencrew, hol mir da ein bisschen Feedback ein und Ideen noch und ja, und dann eben, dann gibt es die Verkostung im Team und ich glaube, da habe ich sogar schon am Anfang gesagt, so, oh je, ich glaube, der neue Special Rap wird dir nicht so taugen, es sind Gurken drin und du hast gekostet und warst gleich begeistert und dann gedacht so, ah, ich kann mich ruhig trauen,
auch was mit Gurken nett, zu machen.
Warst du nur nett oder?
Wie meinst du, ob ich...
Nein, du hast es ernst gemeint.
Ich hab's ernst gemeint, ich esse den fast täglich.
Er würde es nicht essen, wenn es ihm nicht... Da könnte er keine Freundlichkeit spielen. Ja. Das geht nicht.
Ja. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, wir haben, wie viele Leute haben ein Rap tätowiert?
9. Oh
ja. Ja,
9.
Worauf sind wir am meisten stolz?
Menschen, die sich tätowieren haben lassen.
Ja, unsere Mitarbeiter, euch. Ja.
Okay. Also,
wir hatten. Arbeiten noch welche, also die Lena arbeitet noch.
Angefangen hat es mal, dass ein Kunde gesagt hat, was bekommt er, wenn sich ein Rap tätowieren hat lassen.
Nein, das Logo sogar.
Das Logo, genau, er wollte das Logo tätowieren lassen. Wir haben gesagt, wenn du das Logo tätowieren lässt, dann kriegst du dein Leben lang eine Karte, dann kannst du dein Leben lang gratis essen. Das ist er dann eine Woche später gekommen mit seinem Tattoo.
Nein.
Ja. Dann hat er uns erzählt, er hat dem Tätowierer versprochen, also als Bezahlung, er kriegt einen Rap und der kriegt den Rest. Ja. Also hat es angefangen, glaube ich. Und dann sind irgendwann Mitarbeiter auch oft so gedacht, aha, ja, sind es lang da.
Und ja, also wir haben wirklich extrem Glück mit den Mitarbeitern und die Frage war eben quasi, worauf sind wir am meisten stolz? Und das war das Erste, was mir gekommen ist, einfach so, dass wir wirklich es geschafft haben, so viele Leute dann auch intern im Team zu begeistern, so sehr, dass sie dann am Ende sich sogar ein Rap tätowieren lassen haben, einfach nur als Erinnerung quasi an die Zeit, die sie bei uns in der Firma gehabt haben. Obwohl das,
und ohne, dass es von uns
irgendwie... Ja, wir haben niemandem was gezeigt, das ist einfach so passiert und dann war es eine Person, zwei und dann auf einmal immer mehr. Und das ist schon ziemlich cool, weil ich meine, für die ist es ein sehr kleiner Teil ihrer Station, also ein Studentenjob für die bleiben dann hier 2-3 Jahre.
Aber trotzdem, wie lang, ich finde trotzdem, das habe ich letztens auch gesagt, wie lang teilweise, also die bei uns bleiben und die fangen dann wirklich als Studierende an und sind dann trotzdem viele mehr als drei Jahre und ich finde das extrem lang eigentlich.
Ja, und extrem viele Freundschaften entstanden und dann eben diese Tätowierung quasi als lebenslange Erinnerung an die Zeit da und das ist schon ziemlich cool dann.
Ja. Aber schau mal in ein paar Jahren, ob es dann alles covered ist, aber momentan sind wir positiv.
Dann wird ein Burger draus,
ja.
Habt ihr über Herd geredet, während ich gestiegen war? Nein,
überhaupt nicht. Teil 2, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren die Rapstars. Und wir machen uns jetzt alle frisch und gehen dann in Runde 3 und hören uns dann nächste Woche wieder. Wir reden jetzt gleich weiter über Herd, weil kochen tut man in der Küche und irgendwie habt ihr ja auch quasi den Bestandteil der Küche zu einem Geschäftsmodell gemacht. Das heißt dann Herd und da reden wir jetzt gleich drüber. So. Jetzt haben wir theoretisch eine Woche Pause. Jetzt habe ich es quasi ausmoderiert.